Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Die Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Eine Hotelreservation, die nicht mehr zu stornieren ist, die man voll muss zahlen muss, wenn man nicht anreist. Wir klären in der Espresso-Rechtsfrage, ob das rechtens ist. Das in etwa 7 Minuten mit der neuen Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner. Voran haben wir für sie noch 2 andere Themen, und zwar reden wir über Gasauto, die immer mehr auf Schweizer Strassen herumkurven und die zur Gefahr für Rettungskräfte werden können. Und dann warnen wir noch vor einem wirklich gut gemachten Phishing-Mail. Ein guter Start in Viertag oder ein guter Start in Arbeitstag. Ich bin Magnus Renkli. Es ist wirklich sehr dreist. Der Inhalt von einer Mail mit dem Absender postfinance.ch. Es fängt so an.
Im vergangenen Jahr wurde PostFinance zusammen mit vielen anderen Schweizer Banken zur Zielscheibe des weit verbreiteten Internetbetrugs. Daher haben wir in den letzten Monaten ein großes Projekt zur Bekämpfung der Internetkriminalität ins Leben gerufen.
Klingt ja nur so gut, oder? Die machen etwas. Im Mail geht's dann aber so weiter.
Zu Ihrer Sicherheit wurde veranlasst, dass Ihr Online-Postfinanzkonto mit dem neu entwickelten Sicherheitssystem eingerichtet wurde. Bitte nehmen Sie sich 5 bis 10 Minuten Zeit, um dieses Sicherheitsupdate zu vervollständigen. Nach dem Update wird sich ein Mitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen.
Und da ist jetzt die Dreistheit. PostFinance hat natürlich mit dem überhaupt gar nichts zu tun, mit dem Mail, wo momentan in der Schweiz zirkuliert und wirklich gut aufgezogen ist. Auch das ist eine weitere Phishing-Attacke von Betrügern, die es auf ihre persönlichen Zugangsdaten und ihre persönlichen Passwörter abgesehen haben. Die Absenderadresse heisst, wie gesagt, postfinance.ch, also eigentlich die Adresse, die PostFinance auch wirklich hat. Der PostFinance-Sprecher Marc André.
Laut unseren Technikern ist es so ganz einfach, sich eben unter dieser info@postfinance.ch unter dem Absender als PostFinance auszugeben und sich dann mit dem Absender die Mails zu verschicken.
Das heisst, auf den Absender kann man nicht gehen, genau gleich wie man nicht auf den restlichen Inhalt kann gehen von dem Mail. Der Marc André von PostFinance sieht aber auch, dass das Phishing-Mail eher zu den wirklich gut gemachten gehört.
Das hier ist von Sprache her zumindest ein ordentliches Hochdeutsch. Manchmal haben wir da Fälle, wo irgendwelche englischen Mails verschickt werden oder irgendwie mit russischen Buchstaben drin oder so. Es ist vielleicht nicht so schlecht geschrieben, aber wenn man es genau liest, dann sieht man doch, dass es ein Phishing-Mail ist.
Dass möglichst wenige auf das oder ähnliche Mail reingehen. Hier die Erinnerung, Sicherheitsmassnahmen von Geldinstituten per Mail.
Das gibt es nicht, das ist unmöglich, das macht die Schweiz kein Finanzinstitut und auch PostFinance nicht.
Also, wenn Sie so ein Mail bekommen haben oder bekommen, das einzig Richtige ist löschen.
Espresso.
Ausgesehen hat es wie ein Unfall, wie es ihn immer wieder mal geben kann, zwischen einem Auto und einem Tram. Anfang Sommer in einem Vorort von Zürich. Die erste Meldung dazu mal an die Feuerwehr hat so getönt.
Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, und es ist sogar noch gesagt worden, leicht verletzt. Also quasi, das ist gar nicht so dramatisch, aber es braucht euch.
Die Berufsfeuerwehr ist ausgerückt, allen voran der Abteilungsleiter Jan Bauke von Schutz und Rettung Zürich, was wie ein Routineeinsatz gedient hat, ist aber plötzlich zu einem Sondereinsatz geworden. Ein Gasgeruch hat alle Rettungskräfte alarmiert. Was man nämlich auf den ersten Blick nicht gesehen hat, der Unfallwagen ist ein Gasauto. Rettungskräfte plädieren immer mehr darum dafür, dass gasbetriebene Auto gekennzeichnet sind, vor allem auch mit Blick in die Zukunft. Schliesslich gehen Studien davon aus, dass in gut 10 Jahren jedes 4. Auto nicht mehr mit Benzin fährt. Espresso-Redaktorin Martina Schneider.
Der Jan Bauke kann sich noch gut erinnern an diesen warmen Tag. Eigentlich hätte man das Dach aufsagen von dem Auto, um die verletzte Person rauszunehmen. Wo dann allen der Gasgeruch in die Nase gestochen ist, hat es eine Planänderung gegeben.
Das heisst sicher mal, wir müssen da irgendwie wie so eine Gefahrenzone definieren. Wir müssen ganz viel für die eigene Sicherheit machen, also für unsere, für die vom Rettungsdienst, für die vom Verletzten. Das heisst, wir haben sofort mit Messungen angefangen. Die haben dann auch positive Werte gehabt. Und wir haben dann irgendwie so 24% von der sogenannten unteren Explosionsgrenze haben wir erreicht gehabt. Also dann ist es noch nicht gefährlich. Aber wenn das nicht steigt, dann machen wir jetzt die Bergung fertig. und machen jetzt aber nicht die Luxusvariante. Jetzt müssen wir halt das mit dem Dach vergessen, jetzt machen wir nur die Türen weg und die Seiten weg und dann kommt die so raus.
Gleichzeitig haben die Feuerwehrleute noch Kollegen gerufen, die mit speziellen Geräten herausfinden können, was das überhaupt für Gas ist. Wenn es nämlich Biogas ist, dann steigt das in die Luft und verflüchtigt sich. Sollte es aber Flüssiggas sein, dann bleibt das am Boden liegen und bei einer gewissen Menge braucht es nur noch einen Funken von einer Stromquelle und alles explodiert. Und rundherum hat es gerade mehrere Stromquellen gehabt, die die Funken abgeben könnten. Das Auto selber, das Tram, ein Kandelaber und in der Nähe noch der Eingang von einem Laden. Die Profis waren alarmiert.
Wir haben dann irgendwann entschieden, wir müssen das einfach ausgasen lassen, kontrolliert. Immer messen, messen, messen. Und wir haben den Brandschutz ziemlich erhöht. Und haben zusätzlich mit dem Lüften, der aber ex-geschützt ist, also wo keine Funken erzeugen kann, haben wir das Luft-Gas-Gemisch verdünnt. Dass einfach die Grenze nicht erreicht wird, dass es explosiv wird.
Es ist gut gegangen. Verrückt ist einfach, dass die Feuerwehrleute richtige Detektivarbeit haben müssen leisten mussten, um herauszufinden, a. ob das ein Gasauto ist und b. was für Gas. Wir haben zwar schon immer Informationen dabei zu allen Fahrzeugtypen, die es in Europa gibt, aber ausgerechnet der Dodge Durango als amerikanisches Auto sei eben nicht dabei gewesen. Es war wie verhext und auch so weitergegangen.
Wenn es ein Schweizer Fahrzeug gewesen wäre, also in der Schweiz zugelassen, hätten wir über das Kontrollschild via Kantonspolizei können eine Abfrage machen lassen. Es war aber ein deutsches Kennzeichen gewesen, also hat uns auch nicht geholfen.
Dann haben wir einmal die Einsatzleitzentrale beauftragt, dass die im Internet recherchiert zu dem Fahrzeugtyp. Wertvolle Zeit, die verstricht. Sehr viel einfacher wäre es darum, wenn die Gasautos, im Speziellen die Flüssiggasautos, irgendwie gekennzeichnet wären, sagt Jan Bauke, Abteilungsleiter bei der Berufsfeuerwehr. Mit einem Kleber zum Beispiel, international standardisiert. Beim Schweizerischen Feuerwehrverband weiss man, dass Autohersteller genau darüber schon länger debattieren. Der Direktor, der Robert Schmidli.
Da läuft vorwiegend unter den grossen Herstellländern Italien, Deutschland und Frankreich. Federführend ist Deutschland. Aber ich befürchte, dass da noch ein längerer Prozess gibt, bis man da eine Einigkeit gefunden hat.
Und das Problem mit diesen Bastlern, die ihre Autos selber umrüsten auf Flüssiggas, das Problem sei dann eben auch nicht gelöst. Jedes Jahr fahren um die 100'000 Gasautos durch die Schweiz. Viele aus Ländern aus Osteuropa, sagt der oberste Feuerwehrmann von der Schweiz. Und gerade die sagen häufig die selber Bastelten. Umso wichtiger sei es, dass die Feuerwehrleute die Kurs lernen, wie es in einem Ernstfall mit Flüssiggas reagiert. Und diese Weiterbildung besuchen die Feuerwehrleute seit 2004 regelmässig. Dazu gäbe es auch ein Merkblatt.
Da gibt es ein Merkblatt, wo die Leute dabei haben, die auf den Strassen Einsatz gehen. Das sind ja nicht alle Feuerwehrleute. Und die zeigen das Verhalten bei Gasaustritt mit oder ohne Brand.
Und beim Schweizerischen Feuerwehrverband setzt man darauf, dass auch immer mehr Autofahrer eine sogenannte Rettungskarte vom TCS unter der Sonnenblende haben. Eine Karte mit den wichtigsten Daten vom Fahrzeug drauf, damit die Rettungskräfte im Ernstfall schnell einen Überblick haben.
Dass Sie so eine Rettungskarte ganz einfach euch selber ausdrucken können, über das haben wir im Espresso schon berichtet. Nachher zu hören und nachher zu lesen ist der Inhalt auf drs1.ch unter Espresso. Guten Morgen miteinander, das ist DRS 1 mit dem Konsummagazin Espresso, 22.08 ist es. Und so können wir ja den Sommer richtig geniessen. Bei diesem Wetter, bei diesen Temperaturen, Wandern ist bei vielen angesagt. Aber so schön zu wandern auch ist, selbst da gibt es juristische Fragen.
Wer ist stimmt das so?
Ist das?
Ich recht?
Stimmt das?
Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen, Espresso gibt Antwort.
Der Espresso-Hörer der Nils Wespe. Er plant einen Ausflug, einen mit Übernachten. Das ist aber nicht nur einfach. Seine Rechtsfrage an unsere Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner.
Ich möchte eine Gruppenwanderung organisieren. Zur Übernachtung für die Gruppe habe ich eine Jugendherberge ausgesucht. Ich habe nun erfahren, dass ich bei einer Stornierung wenige Tage vor der Anreise 80% der Kosten übernehmen muss. Am Anreisetag sogar 100%. Für uns kommt das wegen des Schlechtwetterrisikos nicht in Frage. Ist diese Regelung überhaupt rechtens?
Jawohl, sie ist rechtens. Und sie ist in der Hotel- und der Tourismusbranche sogar weit verbreitet.
Für einmal fährt der Konsument sogar deutlich günstiger, wieder wenn es nach dem Gesetz geht. Nach dem strengen Buchstaben vom Gesetz müsste der Wäsche bei 100% zahlen, wenn er so kurzfristig absagt, unter der Voraussetzung, dass das Zimmer nicht kann kurzfristig vergeben werden kann. Jetzt, wenn das Wetter schlecht aussieht, dann ist nicht davon auszugehen, dass die Jugendherberge die Zimmer belegen kann. Es gibt Annullationsversicherungen, die man abschliessen kann, wenn man eine Reise bucht, die einem auch empfohlen wird. Dazu muss man aber wissen, dass die nur dann zahlen, wenn man wegen einem Unfall oder wegen Krankheit nicht anreisen kann. Wenn es einfach das Wetter schlecht ist und ich möchte jetzt nicht wandern, dann zahlt mir die Versicherung nichts zurück und ich muss den ganzen Betrag zahlen. Ich glaube jetzt aber nicht, dass der Herr Wespi auf sein Wanderwochenende verzichten muss. Er hat zwei Möglichkeiten. Die erste, er kann mit Jugendherbergen reden, er kann das schildern und kann fragen, ob es möglich wäre, dass er kostenfrei kurzfristig noch absagen kann. Wenn die Jugendherberge mit dem Vorschlag nicht einverstanden ist, dann kann er sich natürlich auch überlegen, ob man für das Wochenende ein Schlechtwetterprogramm vorbereiten will.
Die Espresso-Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner. Haben auch Sie eine Rechtsfrage, die bei Ihnen im Alltag aufgetaucht ist? Dann schicken Sie uns doch Ihre Frage an Schweizer Radio und Fernsehen, Espresso-Rechtsfrage, Postfach 8052 Zürich oder der ganz bequeme Weg via unserer Internetseite drs1.ch unter Espresso.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.